Herzlich willkommen zu Betonköpfe, dem Immobilienpodcast von The Property Post. Wir präsentieren Ton, Steine, Typen und sprechen heute darüber, wie der Einsatz von KI das Immobilienmanagement grundlegend verändert. Denn komplexere Bestände, regulatorische Vorgaben oder der Fachkräftemangel bringen Asset- und Property-Manager zunehmend an ihre Grenzen. Gleichzeitig müssen immer mehr Daten verarbeitet werden, die in der Regel von verschiedenen Programmen ausgewertet werden oder teilweise sogar nur in Papierform vorliegen. Die DVI-Gruppe hat darauf reagiert und mit der Prop AI Solutions eine Tochtergesellschaft gegründet, die KI-Lösungen speziell für Asset- und Property-Manager bereitstellt. Ziel ist es, das Immobilienmanagement mit KI-Assistenten und Automatisierungstools effizienter zu machen. Und das auch abseits des Büromarktes der A-Städte. Darüber spreche ich heute mit Dirk Wichner. Er ist Geschäftsführer der Deutsche Bürohaus GmbH und Teil der Geschäftsleitung der DVI-Gruppe. Herr Wichner, herzlich willkommen.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns im Büro.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Schließlich sitzen wir ja heute in Berlin, also einer A-Stadt, und wollen auf die B- und C-Städte schauen. Bin ich gespannt, denn als Geschäftsführer der Deutsche Bürohaus verantworten Sie ein großes Büroportfolio, überwiegend eben in den B- und C-Städten. Warum gehen Sie bewusst nicht in A-Städte?
Also es stimmt ja so noch gar nicht. Wir gehen ja auch in A-Städte. Wir haben gerade voll vermietet das teuerste Bürogebäude Berlins mit dem C1 am Alexanderplatz. Das ist sowas von A.
Ich kenne das, da bin ich immer mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren ins Büro.
Es ist das modernste Bürogebäude, was ich kenne. Wir haben unglaublich viel in moderne Technologien dort gesteckt. Also es ist ein unglaubliches Haus geworden. Wenn man einmal in der Bürofläche da stand und die S-Bahn gefühlt 2 Meter am Fenster vorbeifährt und nichts wackelt, dann weiß man, was da bauphysikalisch geleistet wurde. Und wenn man dann auch noch weiß, was alles unter dem Haus ist, was da los ist, es ist ja einer der belebtesten Plätze Europas, der Alexanderplatz. Also da sind wir schon stolz drauf und ich werde nicht müde zu erklären, dass wir auch A können, A-Städte und in A-Städten auch A-Lagen. Wie gesagt, teuerste Bürofläche gerade in Berlin gewesen. Vom Betreiberkonzept auch was völlig anders, was wir da an Mieterservices liefern, was das für ein intelligentes Haus ist und so weiter. Aber Sie haben natürlich recht, ein Großteil unseres Portfolios ist in B-Städten. Die Unterscheidung B- und C-Städte, die fällt mir persönlich manchmal schwer. Was ist eine B-Stadt, was ist eine C-Stadt? Ich würde es gerne zusammenfassen in alles, was nicht die Top Ten sind. So, da sind wir, ich würde fast schon sagen, zu Hause. Da kennen wir einige Märkte inzwischen auch so gut, dass wir glauben, sehr genau zu wissen, was wir da tun und warum wir da sind und was wir da machen. Erfurt ist so eine Stadt, in der wir, glaube ich, der auch größte Bürovermieter sind. Und das waren bewusste Entscheidungen in einer anderen Marktphase, als für uns das keinen wirklichen Sinn gemacht hat, in A-Städten zu investieren, weil wir eine deutliche Preisübertreibung gesehen haben, die zu dem Zeitpunkt eben in den anderen Märkten nicht war. Und wir haben dort zu Kursen eingekauft, die es uns heute ermöglichen, konkurrenzfähige Mietflächen am Markt anzubieten in diesen Städten. Und renditetechnisch haben wir damit auch relativ viel Spaß in den B-Städten und C, wenn es die denn gibt.
Richtig, genau. Die Definition ist immer so eine spezielle Sache. Was unterscheidet denn diese Bestände im täglichen Management von Immobilien in A-Städten?
Also auf den ersten Blick erstmal so gar nicht so besonders viel, ne? Also wenn man Immobilien kauft und damit Geld verdienen will, wir ernähren mit der Differenz aus Mieteinnahmen und Kosten, die wir mit den Immobilien haben, ernähren wir im Moment ungefähr 250 Familien. Das ist ja schon mal was. Und wir sind ein Familienunternehmen. Wir nehmen diese Verantwortung auch jeden Tag ernst. Wenn Sie in Immobilien investieren, egal wo die Immobilie steht, der Nutzer, der ist in der Regel kein Immobilienunternehmen. Die haben ganz andere Businesses. Die sind Anwälte, wollen in Ruhe ihre Schriftsätze fertigen können. Das sind Krankenversicherungen, die teilweise Publikumsverkehr haben, wie bei uns unten im Haus, die Technikerkrankenkasse. Das heißt, wir müssen mit unserer Immobilie dafür sorgen, dass unsere Mieter reibungslos ihrem eigentlichen Business nachgehen können. Denn genau damit erarbeiten die wiederum die Miete, die sie uns einmal im Monat überweisen. Und das muss einfach zusammenpassen. Und das ist eigentlich das, was standortunabhängig Immobilieninvestments leisten müssen. Natürlich muss man dann, bei Immobilien hat ja alles irgendwie eine gewisse Vorlaufzeit, muss man sich dann Immobilien angucken, was macht man mit den Immobilien, wie sollen die sich weiterentwickeln und so weiter. Aber die reine Betreuung, das ist erstmal unabhängig davon. Es gibt natürlich Herausforderungen, wenn eine Immobilie 300 Kilometer entfernt ist. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie betreue ich die. Und wenn dann der Mieter, der Nutzer wegen jedes kleinen Problems, was er hat, in einer anderen Stadt anruft, dann ist manchmal schon die Vorwahl eine Hürde, die Telefonvorwahl. Aber insbesondere ist es eine Hürde, dann die Themen unkompliziert vor Ort zu lösen. Da hilft auch nicht KI, sondern da hilft auch keine E-Mail, sondern irgendjemand muss hin und muss eine Heizung, die im Störmodus ist, wieder anschalten. Und diese lokalen Netzwerke, die sind für uns das A und O. Und deshalb haben wir immer vor Ort Teams, die wirklich vor Ort häufig auch in der Immobilie sitzen und die Immobilien betreuen. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Die meisten, die in A-Städten investieren, sitzen auch in A-Städten, sind relativ zügig da, können relativ zügig sich dieser Themen konkret annehmen. Wir brauchen einen zusätzlichen Management-Layer, eine zusätzliche Ebene. Aber wir haben genau das gleiche Thema. Wir wollen so schnell wie möglich auf alles reagieren können und wollen agieren mit unseren Immobilien und brauchen dazu halt, es klingt so abgedroschen, aber verlängerte Augen und Ohren helfen da schon mal für den ersten Schritt. Und dann brauchen wir halt auch wirklich Leute, die mit uns an der Immobilie vor Ort arbeiten.
Und das schätzen die Mieter garantiert auch.
Das ist das Feedback, was wir bekommen. Ne? Also das ist das, was wir von denen bekommen, mit denen wir zusammenarbeiten. Sei es jetzt die Makler, wenn die uns Mietinteressenten bringen. Bei uns gilt, in 24 Stunden ist der Mietvertragsentwurf da. Das passiert nach dem, was uns so die Partner erzählen, mit denen wir da arbeiten, nicht bei jedem und auch nicht in A-Städten. Das hat also, wie gesagt, nichts mit der Lage zu tun, sondern das ist einfach, wie setzt man seine Services auf? Wie löst man die Themen, die man operativ hat? Und einem potenziellen neuen Mieter sehr, sehr schnell das Angebot zu schicken, ist einfach bei uns eine Devise. Genauso wie wenn irgendwo die Heizung nicht geht, dass da auch innerhalb von einer Stunde jemand da ist und wirklich da ist und sich um das Problem kümmert und nicht eine E-Mail. Wir haben an einen Handwerker eine E-Mail geschickt. Das löst halt das Problem nicht.
Richtig. Da kennen wir ja auch die Handwerker, die haben ja auch genug zu tun.
Ja, eben. Es ist halt, das Problem ist halt irgendwo hingeschoben. Die Schnittstelle ist so ein bisschen verändert worden. Für manch einen fühlt es sich gut an, zu sagen, ja, was kann ich dafür? Ich habe dem Handwerker eine E-Mail geschrieben. Aber es ist immer noch kalt. Und das ist das Eigentliche, wo wir versuchen, gerade als mittelständisches Unternehmen, besser zu sein. Wir können nicht in allen Themen konkurrieren mit großen institutionellen Anlegern und so weiter. Aber diese Themen, die können wir im Griff haben und das ist auch jeden Tag unser Ziel.
Jetzt sind ja auch solche, ich nenne es mal Qualitätsstandards wichtig. Der Büroimmobilienmarkt steht ja seit einigen Jahren unter Druck. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach an Impulsen, damit in absehbarer Zeit eine Markterholung zu spüren ist?
Sehen Sie es mir nach, ich antworte mit einem Wort, Nachfrage. Also es gibt halt nicht mehr. Ne? Man kann über alles Mögliche philosophieren, aber wenn keine Nachfrage nach dem Produkt da ist, dann, ne? Es ist noch kein Unternehmen auf der Kostenseite gerettet worden. Egal, was das Unternehmen an Geschäftsaktivitäten hat. Es muss immer auf der Einnahmeseite stimmen. Und wenn ich ein Produkt habe, was keiner mehr haben will, aus welchen Gründen auch immer, selbstverschuldet, Änderung in unserem gesellschaftlichen Kontext, was auch immer, gesetzliche Vorgaben, wenn ich ein Produkt habe, was keiner mehr nachfragt, da kann ich mir die tollsten Management-Verrenkungen einfallen lassen. Das war's dann. Und deshalb sehen wir zu, dass wir die Nachfrage bestmöglich verstehen. Da geben wir auch relativ viel Energie rein, um genau zu verstehen, was wird heute gefragt, was wird hoffentlich dann in der Zukunft gefragt. Also, dass wir das verstehen. Wie ändert sich das auch? Müssen wir unser Produkt anpassen? Stichwort kleinere Flächen, größere Flächen, ESG-Themen drin, ja oder nein. Welche Miete, da fängt es ja an. Ne? Welche Miete wird zukünftig, sind die Menschen bereit zu zahlen? Ne? Alle diese Themen, welche Services wollen Nutzer haben und welche nicht. Wieder Stichwort C1, wie viele Leute aus der Vermarktung, ich will nicht sagen, an unserem Verstand gezweifelt haben, aber schon sich die Frage gestellt haben, was macht denn da eigentlich eine DVI mit noch zwei Partnern, haben wir das ja realisiert. Was machen die denn da eigentlich? Über 20% Allgemeinfläche, so eine hohe Miete, ein Kino und ein Concierge und sowas. Wer soll denn dafür bezahlen? Und wir haben ganz fest daran geglaubt. Wir hatten natürlich nicht einfach nur geglaubt, sondern wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wer könnte denn unsere Konkurrenz sein? Gibt es denn sowas überhaupt? Gibt es welche, die das nachfragen und sind bei unserem Konzept geblieben und lagen, ist ja nicht immer so, niemand hat ja die Glaskugel, aber wir lagen da richtig. Ne? Wir haben unser Objekt komplett vermietet und haben unser Konzept durchgehalten. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dann zum Erfolg, sich immer wieder darüber zu Gedanken zu machen, kann ich mein Produkt in Zukunft an jemanden vermieten? Andere müssen ihre Produkte oder wollen ihre Produkte verkaufen, ne? Autobranche, was weiß ich. Und wir vermieten halt unser Produkt. Und gibt es Nachfrage? Gibt es an dem Standort welche? Gibt es in der Stadt welche? Gibt es für diesen Mietpreis und so weiter? Diese ganzen Komponenten, die da reinspielen. Und das prüfen wir die ganze Zeit. Und wir beschäftigen uns eigentlich zum Großteil mit dem Thema Nachfrage.
Wo liegen denn aktuell die größten Opfer? Also Sie haben jetzt ja schon einiges zum operativen Feld gesagt, aber schauen wir nochmal konkret auf das Thema Asset und Property Management. Wo liegen da die größten Herausforderungen bei Ihnen?
Ich bin persönlich seit über 30 Jahren mit der Verwaltung von Immobilien unterwegs. Und habe natürlich eine gewisse Entwicklung auch selber miterlebt. Vielleicht auch sogar selber teilweise verursacht. Und es gibt im Moment zwei große Herausforderungen. Das eine ist, reicht die erzielbare Miete für unser Produkt, also für eine ganz konkrete Fläche, für ein ganz konkretes Haus, reicht das aus, dass ich diese Immobilie gewinnbringend im Portfolio haben kann? Das heißt, ich habe bestimmte Einnahmen, das ist bei Wohnen noch extremer, weil es dann noch von extern begrenzt wird, das mögliche Mietvolumen, die möglichen Mieteinnahmen, Stichwort Mietpreisbremse und so weiter. Es wird dort begrenzt. Im Gewerbe ist es die Nachfrage, die das begrenzt. Es ist die Konkurrenz, die das begrenzt. Also ich habe Einnahmen und ich brauche für die Bewirtschaftung habe ich Aufwand. Und da muss irgendwas übrig bleiben. Wie gesagt, wir ernähren von der Differenz im Moment 250 Familien. Und wann immer wir uns die Performance einzelner Objekte anschauen, also nicht nur aufs Portfolio, auf die DVI schauen, sondern auch jede einzelne Immobilie anschauen, funktioniert die nach diesem Prinzip? Bleibt da was übrig? Immer wenn wir das machen, dann sehen wir eigentlich Themen, die die Immobilienbranche insgesamt gerade umtreiben. Nichts gegen die Bäcker, aber wenn die Bäcker gesagt haben, unser Produkt Mehl ist ja so unser Hauptprodukt, ist jetzt so wahnsinnig viel teurer geworden. Bei uns in der Immobilienbranche sind die Hauptkosten die Fremdkapitalkosten. Wir haben alle irgendwie eine gewisse Fremdkapitalquote und zahlen für das Geld, das ist sozusagen unser Mehl, um in dem gleichen Kontext zu bleiben, zahlen wir jeden Monat, jedes Quartal zahlen wir dafür. Und diese Kosten haben sich in einer wirklich atemberaubend kurzen Zeit vervierfacht. Das sind aber so im Schnitt 70% unserer Kosten. Und ich würde gerne mal die Branche sehen, die das Gleiche durchgemacht hat und immer noch steht. Auf uns wird so ein bisschen eingeprügelt, wir sind ja die Vermieter so und denen geht's ja immer so generell gut und dass wir das auch wirklich wahrnehmen, dieses Thema und auch verantwortungsbewusst wahrnehmen, zeigt ja, dass wir eigentlich ohne Corona-Hilfen ausgekommen sind, dass wir ohne Industriestrom-Subventionen ausgekommen sind. Und all diese Themen, da könnte ich jetzt durch die Branchen gehen, 7%, 19% Gastronomie. Da sind so viele Beispiele. Es gab aber keinen Zuschuss für die Vermieter. Ist auch okay. Wir haben jetzt nicht den Ruf, dass man uns unbedingt mit Steuergeld subventionieren muss. Aber nichtsdestotrotz ist das die größte Herausforderung von uns, weil sich 70% unserer Kostenbasis vervierfacht haben. Von 1% auf 4%. Wenn wir es teilweise überhaupt noch finanziert kriegen, weil sich auch da Rahmenbedingungen geändert haben, gesellschaftlich getrieben Rahmenbedingungen geändert haben. Banken haben einen ganz anderen Fokus. Finanzieren wir das oder nicht? Da wird auch natürlich auf Mieterträge, langfristige, nachhaltige Mietverträge geschaut, aber eben auch auf andere Themen. Hat der Investor was gemacht zum Thema Carbon Footprint. Gibt es energetische Maßnahmen, die da gemacht werden können? Wir werden dazu auch verpflichtet, logischerweise. Das heißt, wir geben mehr aus, operativ geben wir mehr aus, haben eine höhere Kostenbasis und gleichzeitig durch fehlende Nachfrage in einigen Bereichen kein Mietpreiswachstum. Und das ist eine gewaltige betriebswirtschaftliche Herausforderung, wenn ich es mal so zusammenfassen darf.
Ja, definitiv, ja. Und genau, auf der einen Seite haben Sie mehr Ausgaben. Wo sehen Sie denn ja, Einsparpotenziale oder durch welche ja, Einflussfaktoren sozusagen in der Branche?
Also an den Zinsen arbeiten wir, indem wir einfach versuchen, die Immobilien finanzierungstechnisch attraktiv zu machen. Ne? Das heißt, wir beschäftigen uns mit ESG-Kriterien, wir beschäftigen uns mit der finanzierenden Welt, sage ich mal, als Banken und gibt ja auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten, dass wir schauen, wann sind die denn in der Lage, uns bessere Konditionen zu geben? Das ist einfach nur der Versuch, Kosten zu senken. Ne? Also wann kriegen wir es hin, dass wir Darlehen günstiger bekommen? Das fängt bei Energieausweisen an, geht über begleitende Maßnahmen wie energetische Sanierung, machen wir jetzt im Moment ganz viel, Dach und solche Themen. Also was können wir dazu beitragen, dass die Fremdkapitalkosten sinken? Gleichzeitig versuchen wir natürlich im laufenden Betrieb nur diese Sachen zu machen, die wirklich sinnvoll sind. Da hilft's, sag ich immer, da hilft's in einem Familienunternehmen zu sein. Da ist halt permanent der gesunde Menschenverstand an. Da wird halt die ganze Zeit nichts gemacht aus politischen Gründen, weil ein Unternehmen sich das in ihrem Mission Statement geschrieben hat und so weiter, sondern wir sagen, wie zahlt das ein in unsere einfache Formel aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ernähren wir 250 Familien. Wie zahlt das, was wir jetzt da gerade vorhaben, ein? Und natürlich beschäftigen wir uns auch mit Effizienzthemen. Also der große Block sind die Fremdkapitalkosten. Das ist einfach ein Riesenblock. Aber für welche Kosten entstehen uns, um unsere Assets zu verwalten? Und da fängt es an bei der klassischen Hausverwaltung, Property Management, Kaufmann, Techniker, Buchhalter. So, ich habe immer noch wie in den 90ern mein Dreigestirn da drauf auf jedem Objekt und die werfen sich die Bälle zu und kümmern sich um die Spezialaufgaben, die jeder dort zu erledigen hat, um eine Immobilie vernünftig zu managen. Dann kommt das Asset Management dazu, was dann eben strategische, langfristige Themen macht. Und die Frage beschäftigt uns natürlich auch, wie kann man das effizienter machen? Die Einsparung, also dort 10% zu sparen, hat nicht die Auswirkungen, wie 10% zu sparen bei den Fremdkapitalkosten. Habe ich schon erläutert, der Hebel ist ein ganz anderer. Aber nichtsdestotrotz vernachlässigen wir das nicht und beschäftigen uns da intensiv mit. Und auch, es geht nicht nur effizienter in Richtung, wie spare ich da Kosten. Wenn ich mir den Bereich angucke, sind es hauptsächlich die Personalkosten, weil Asset und Property Management ist Personalkosten. Natürlich habe ich auch Lizenzen für Software und muss ein Büro bezahlen und so weiter. Aber da innerhalb dieses Kostenblocks ist der größte Anteil wieder Personal. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Denn wenn ich da effizienter werden will, kann ich das auch wieder auf der Einnahmeseite machen. Wenn ich es bis zum Asset Management durchhin so effizient gestalte, dann hole ich halt auch mehr raus aus dem, was ich da mache. Und da sind wir seit jetzt einer ganzen Weile intensiv dran, das Ganze neu, in manchen Bereichen wirklich komplett neu zu denken, was eine riesen Herausforderung ist, mögen wir Menschen alle nicht. Kann sich, glaube ich, keiner von ausnehmen. Ja. Und wie oft ich mich selber sagen höre, haben wir immer schon so gemacht, geht nicht anders und ich würde ja gerne anders, aber hat noch nie funktioniert. Das sind die Herausforderungen, die wir gerne annehmen jetzt auch und wo wir uns immer wieder selbst challengen. Was können wir besser machen?
Und da haben Sie jetzt ja vor diesem Hintergrund sozusagen die eigene KI-Gesellschaft auch gegründet. Ja. Welche Beweggründe haben Sie da konkret dazu bewogen?
Das war wie so oft im Leben, war das so eine Aneinanderreihung von Zufällen, wenn man es so ausdrücken will. Wir fingen eigentlich an mit Sprachassistent. Wir haben gesehen, wir haben eine Statistik. Und das war der Auslöser. Wir haben eine Statistik, wie viele 1000 Anrufe über unsere Servicezentrale reinkommen. 1000, mehrere 1000. Und dann haben wir gesagt, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was da läuft. Wir wissen gar nicht, welche Probleme kommen da. Wir wissen gar nicht, wie gehen wir mit diesen Problemen eigentlich um als Unternehmen. Was passiert damit überhaupt? Wie viel versickert irgendwo? Wie oft haben wir die Chance, irgendwas besser zu machen und erkennen es gar nicht? Was passiert da eigentlich? Die klassische Reaktion war immer noch ein Einstellen, noch ein Einstellen, noch ein Einstellen. Die Qualität hat sich nicht spürbar verändert, sagten zumindest unsere Kundenzufriedenheitsanalysen. Man fragt ja dann seine Mieter, wie zufrieden seid ihr und so. Da hat sich kaum was getan. Effizienzmäßig war es jetzt auch nicht ein Gewinn irgendwie. Wir hatten einfach nur noch mehr Leute, weil immer mehr Anrufe kommen. Immer mehr Kommunikationsbedarf von Seiten der Mieter in unsere Richtung. Und damit wollten wir irgendwie umgehen. Und dann haben wir das gemacht, was so vor 12 Monaten irgendwie so das ganz heiße Thema war, ne? Ja, das macht eine KI, die nimmt die automatisch an, die Anrufe. Wow. Ne? Und dann kam auch jemand Anfang 20 und hat gesagt, ja, da habe ich sogar was für euch. Und dann haben wir gesagt, ja, dann mach doch mal. Ne? So, dann die Anrufe gehen dann da an die KI. Ja, die Anrufe gehen an die KI. Und dann haben wir festgestellt, oh, es ist genau das passiert, was wir überhaupt nicht wollten. Wir hatten plötzlich mehr Arbeit. Weil die KI hat halt dieser Bot, der Assistent, hat halt nichts weiter gemacht, als alles aufgenommen, transkribiert und wieder an den Menschen geschickt und hat gesagt, das hat der gerade erzählt. So, dann hat sie nur die Hälfte verstanden, weil auch manchmal so Nicht-Muttersprachler dann ihr Bestes gegeben haben, auszudrücken, was ihr Thema gerade ist. Aber die Transkribierung hat eben überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann musste man noch, überhaupt kein Problem, wir haben auch noch die Tonaufnahme. In die Tonaufnahme reingehört, es wurde nicht besser, aber es war schon dreimal so viel Zeit in dem gleichen Prozess. Man hätte auch gleich den Hörer nehmen können, dann hätte man direkt das Problem verstanden. Und dann war so diese richtig große, das Tal der Ernüchterung so, ne, wo man so reinfällt, so typischer Change-Prozess, ne, so Euphorie und warm, richtig rein in die Kuhle. Und alle haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist alles Quatsch und so. Und dann haben wir aber gesagt, lass uns doch mal gucken, vielleicht kann man es besser machen. Vielleicht gibt es da noch mehr. Vielleicht gibt es da Themen, die wir gar nicht sehen. Und der junge Mann, der uns das verkauft hat, hat gesagt, ja, na klar gibt es da mehr und hat uns das gezeigt, was es da gibt. Und wir haben verstanden, dass man sich erstmal den Prozess anschauen muss und dann verstehen muss, wo setzt man an, wie viel Mensch ist davor noch. Dann kommt ein Stück des Wertschöpfungsprozesses, den man ersetzt. Und wie kommt es da wieder raus und geht dann nahtlos wieder weiter in den Rest des Prozesses. Das haben wir verstanden. Dann haben wir uns damit eine Weile beschäftigt und inzwischen haben wir einen Assistenten, der uns wirklich nach vorne bringt, der uns wirklich hilft, also jetzt mal wenigstens mal die Telefonzentrale besser im Griff zu haben. Und da haben wir, wie man so schön sagt, Blut geleckt. Wir haben gemerkt, wenn man ganz am Anfang sich ein bisschen Gedanken darüber macht, sich dann anschaut, was geht, wenn man dann den Leuten, die sich mit KI auskennen, sein Problem erklärt, was schwer genug ist, wir verstehen die nicht, die verstehen uns nicht. Aber wenn dann alle ein gemeinsames Verständnis von dem Problem haben und von einer möglichen Lösung haben, dann geht es so rasend schnell. Weil dann, wenn die KI erstmal in Schwung ist, die KI-Themen durch KI-Spezialisten gelöst werden, dann geht es rasend schnell. Und das war genau der Zeitpunkt, in dem wir gesagt haben, okay, wir machen das für uns, definitiv. Aber wir haben gesagt, es könnte durchaus auch sein, dass es da draußen, also außerhalb der DVI da draußen, Unternehmen gibt, und das wissen wir sogar, die gleichen Problemstellungen haben und an dem gleichen Punkt stehen, wo wir standen, dass wir denen mit unserer Erfahrung helfen können. Und wir haben gesagt, okay, wenn es niemand haben will, haben wir es wenigstens für uns gemacht. Diese Verbindung zwischen Immobilien-Know-how, Problem erkennen und Problem beschreiben und Lösung durch KI-Spezialisten. Und wenn wir das haben und es nur für uns gemacht haben, ist es ein super Gewinn. Wenn wir das noch an den Markt geben können und vielleicht ein paar von unseren Kosten dann uns teilen mit jemandem, der diese gleichen Lösungen bei sich implementiert, dann ist es so erste Liga. Und so ist die Idee entstanden aus etwas, wir haben uns da rein entwickelt, wir mussten es machen, wir haben auch niemanden gefunden am Markt, der genau das für uns hätte machen können. Wir hatten ganz, ganz viele bei uns am Tisch, die so einzelne Insellösungen angeboten haben. Aber die allermeisten hatten noch nie in einem Unternehmen den wirklichen Prozess gesehen, geschweige denn gelöst, optimiert, verändert. Und da kam diese Idee her und seitdem schauen wir uns Prozess für Prozess an und schauen uns das bei uns an, dass wir das lösen, um es dann weiterzugeben. Und ja, so sind wir da reingerutscht. Und es macht wahnsinnig Spaß, also mir, ne? Und ja, wir gehen einfach unseren Weg und merken aber jetzt schon, dass es viele interessiert, was wir da machen, weil wir eben so konkret unterwegs sind und nicht so, da gibt es ein Tool. Ne?
Ja, genau, eben, ja. Weil gerade ja in ihrem Segment, da geht es ja um konkrete Fälle.
Ja.
Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele mal erläutern, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen davon?
Also eins war dieser Telefonassistenten, den habe ich ja eben schon quasi beschrieben in seinen Wandlungen, ne, wie er sich so entwickelt hat. Der telefoniert inzwischen auch. Also nur mal als Beispiel, wenn man die Meldung bekommt, die Heizung ist ausgefallen und es sind draußen minus 15 Grad. Das kommt ja leider häufig an einem Tag beides zusammen. Dann rufen 40 Mietparteien gleichzeitig an. Und 20 davon schreiben noch eine E-Mail und weitere 10 gehen über die Mieter-App. Und man hat 60 Mal, 70 Mal das gleiche Problem auf dem Tisch und muss irgendwie da durch. Man kann es ja nicht ignorieren, weil man muss alle diese Kanäle wirklich im Detail prüfen, weil es könnte ja auch eine zweite Heizung noch dabei sein im Nachbarhaus. Man kann nicht einfach sagen, ja, Heizung kenne ich. Ne? Das können wir alles gleichzeitig schon mal annehmen. Die KI kann es alles gleichzeitig verarbeiten. Die KI-Assistenten können es gleichzeitig verarbeiten und können sagen, okay, diese 70 betreffen alle das gleiche Haus, alle den gleichen Hauseingang, alle die gleiche Heizung. Dann können wir allen gleichzeitig auf allen Kanälen, auf denen sie kamen, mitteilen, Problem kennen wir. Der Handwerker ist unterwegs, wir melden uns, wenn er da ist. Jetzt ist der Handwerker da, kommt die nächste vollautomatisierte Nachricht. Da ist kein Mensch mehr dabei. Kommt die nächste. Der Mensch hat natürlich den Handwerker angerufen und hingeschickt und nicht nur eine Mail geschickt. Das wollten wieder die KI-Leute. Wir schicken eine Mail an den Handwerker und dann kommt der Handwerker. Nee, der Handwerker ist auf der Baustelle. Den muss man anrufen und sagen, ich habe einen Notfall. Da muss man ihn hoffentlich gut kennen. Heutzutage.
Genau, muss man wissen, welche Knöpfe man drücken muss.
Genau. Aber den ganzen Begleitprozess, bei dem vorher ganz viele Menschen involviert waren, 40 Anrufe entgegennehmen, jedes Mal aufschreiben, jedes Mal gleich freundlich zu sagen, vielen Dank, dass Sie uns das melden, haben wir schon, der Handwerker ist schon unterwegs. Das nimmt uns die KI ab und sie kommuniziert inzwischen auch aktiv in die andere Richtung und sagt, Handwerker ist unterwegs, oder auch die, die sich noch nicht gemeldet haben, keine Sorge, wir haben schon mitbekommen, Heizung ist ausgefallen, Handwerker ist unterwegs. Das ist sozusagen die Version 3.0 von dem Assistenten, von dem Sprachassistenten, die wir im Moment haben. Und der kann alle Kanäle bedienen. Wir benutzen gerade 40 von 42 Sprachen. Das heißt, wir können auch ein Problem unseres Kunden in seiner Sprache verstehen. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir in gebrochenem Deutsch irgendwie, wenn da einer krampfhaft versucht, sein Problem zu schildern und er wird es nicht los, weil er einfach nicht sprachlich dazu voll in der Lage ist. Das ist keine Diskriminierung, nichts. Es ist einfach nur, jeder kann in seiner Muttersprache sein Problem viel besser schildern als in einer Fremdsprache. Und die KI übersetzt es in einer Perfektion, weil die kann halt diese Sprache viel besser als andere Menschen das oder Menschen das können. Und so verstehen wir genau, was sind die Probleme und können darauf vernünftig reagieren und können auch mit ihm wieder so kommunizieren. Das ist sozusagen das eine große Ding, was läuft. Eine zweite Sache, die wir in 0, nix installiert hatten, aufgrund des Fachkräftemangels, hat sich so die letzten 5 bis 10 Jahre ausgeschlichen, dass man so Stammdaten in ERP-Systemen mit 4 Augen prüft. Also der klassische Prozess, Mietvertrag wird geschlossen, die Daten aus dem Mietvertrag müssen in ein ERP-System eingegeben werden, SAP, Reliant, Relax, wie die alle heißen. Früher, vor 20 Jahren, hatte man noch genug Ressourcen in den Unternehmen, dass man einen zweiten Mitarbeiter rangesetzt hat, der das alles nochmal überprüft hat. So, dann haben wir schon vor, irgendwann mussten wir dann schon mal anfangen und mussten sagen, wir haben nicht mehr genug Leute, wir lassen das mal weg. Hauptsache, wir kommunizieren noch mit unseren Mietpartnern. Das Vier-Augen-Prinzip, das wird schon stimmen. Ne? Und wir haben ja Vertrauen in die Mitarbeiter und so. Da haben wir es mal so weggedrückt und haben Augen zugedrückt und haben gedacht, okay, das haben wir irgendwie im Griff. Hatten wir gar nicht, wussten wir auch, ne? Und haben dann in unseren ERP-Systemen relativ viele falsche Daten zugelassen. Das war keine Absicht, das war einfach die Fülle von Aufgaben, die so ein Hausverwalter jeden Tag zu erledigen hat. Und dann habe ich voriges Jahr im September mal gefragt, könnten wir ein Vier-Augen-Prinzip mit KI machen? Kann die KI jemanden überprüfen mit seinen Eingaben. Nicht jemanden, sondern die Eingaben in seinem ERP-System. Und wir haben jetzt eine ganz, ganz einfache Oberfläche. Da zieht man das PDF von dem Mietvertrag rein und man zieht aus dem ERP-System die Zusammenfassung aller Dateneingaben. Das nennt sich Mieterstammblatt, nennt sich das bei uns. Entschuldigung, bei uns. Und die KI vergleicht das in 2 Sekunden. Und im Moment steht es 0 zu 200 für die KI. Es ist eine brutale Genauigkeit. Das hat uns alle irritiert am Anfang, ne? Weil wir konnten uns das nicht vorstellen. Ne? Und im ersten Termin dachte ich noch, wir müssen die KI trainieren und die kann das ja noch gar nicht und die macht so viel Fehler. Vom ersten Termin an, vom allerersten Termin. Das Schöne ist, dass die Mitarbeiter, mit denen wir daran gearbeitet haben, jetzt alle das nicht als Bedrohung verstehen, sondern wirklich so verstehen, da ist jemand, der überprüft in 0, nix meine Daten und danach bin ich mir total sicher, alles ist richtig. Ne? Das führt nicht dazu, dass einer sagt, ich schluder das da so rein, er muss es ja eh korrigieren. Ne? Aber er ist sich sicher, wenn er ganz zum Schluss sagt, jetzt habe ich die Daten alle richtig drin, dass er alles drin hat und zwar richtig. Und das gibt auch den Mitarbeitern ein ganz tolles Gefühl. Weil sie sagen, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, dass ich durch eine falsche Eingabe, durch einen Tippfehler eine Mieteranpassung vergesse. Weil dann ist klar, was die Chefs machen. Ne? Die meckern dann und ne, so. Und das, ne, so, das, wie konnten wir das vergessen? Und schon wieder ein Eingabefehler und so. Sind da noch mehr? Bist du dir sicher? Du musst jetzt am Wochenende eine Nachtschicht schieben und musst nochmal alle Daten überprüfen. So, das sind ja auch echt handfeste Vorteile für den Mitarbeiter, für den Menschen, der da sitzt.
Eine absolute Win-Win-Situation.
Ja, und so nehmen die das auch wahr, nach der anfänglichen Skepsis. Ich finde es toll, dass sich das so entwickelt hat, dass ich die Menschen sehe, wie sie sich da damit auseinandersetzen. Das finde ich total spannend und toll. Das ist einer der Beispiele. Und ich habe heute Nacht das erste Mal einen KI-Agenten in Aktion gesehen, der mit einem Makler die Erstellung eines Mietvertrages für einen neuen Mietvertrag abgestimmt hat. Das war Test. Also wir waren der Makler, der Mietinteressent und der Vermieter gleichzeitig, aber in 3 Rollen. Und die KI hat dann sich die Informationen vom Makler geholt, schickt mal einen Personalausweis rüber, hat sich aus dem System den Mustermietvertrag geholt, hat genau zugeordnet, um welche Mietfläche geht's, welche Kellerraum gehört dazu, welche Miete ist vereinbart, gibt's eine mietfreie Zeit, was ist zur Übergabe. Die hat den Makler gefragt, der Makler hat geantwortet und der Agent hat's fehlerfrei gemacht. Der hatte die richtige Steuernummer da drin vom Vermieter und. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo die KI das abnimmt, wo man rumgrübelt und wo man sagt, wo kriege ich die Daten her? Habe ich wirklich die letzten Daten? Das fängt ja schon an mit dem Mietvertragsentwurf. Habe ich wirklich das letzte Exemplar da oder ist das schon eins, was mal irgendjemand angepasst hat? Ist das noch das Neueste und so weiter? Das kann man alles jetzt regeln, bis durch zur ERP-Eingabe und Ablage in Dokumentenmanagementsystem, weil wir sind ja komplett digital. Wir sind in der Welt der KI. Wir brauchen nichts mehr scannen. Ne? Wir können das alles direkt durchlaufen lassen. Und das sind schöne Beispiele, finde ich, wo wir ganz konkret sehen, wie die KI Dinge erledigt in unglaublicher Präzision. Über Geschwindigkeit brauchen wir sowieso nicht reden. Aber ohne jetzt irgendwie zu sagen, ja, jetzt brauchen wir irgendwie 50 Menschen nicht mehr, sondern wo man sagt, okay, jetzt kommen wir endlich mal wieder dazu, den Mieter von uns aus anzurufen und nicht zu warten, bis er bei uns auf der Hotline landet.
Ne? Ne? Ja, definitiv. Da steigt auch die Mitarbeiterzufriedenheit.
Ja, ja. Das ist wirklich wirklich eine Bereicherung. Also die Menschen empfinden das als Bereicherung. Wie gesagt, anfängliche Skepsis ohne Frage. Das ist auch völlig normal. Ne?
Das ist wichtig.
Ja, natürlich. Ich meine, erinnern wir uns an die Bilder. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen mal gesehen hat, aber wo das erste Mal im Kino so eine Lokomotive auf der Leinwand so in diese Richtung fuhr und die Leute vor Angst aus dem Kino gerannt sind, weil sie dachten, ne, so, ja, ne? Das ist einfach, so sind wir, ist auch alles okay. Ne? Solange wir jetzt nicht irgendwie gleich alles verdammen und uns ein bisschen drauf einlassen. Und ich glaube, dazu sind dann auch vielleicht wieder diejenigen unter uns prädestiniert, so wie ich, die dann sofort dafür brennen und irgendwie die Möglichkeiten sehen und dann eben auch andere mitnehmen.
Ja, und sie springen dann auf den Zug und rennen nicht weg.
Ich bin da totaler Fan von solchen neuen Themen und so neugierig dann zu verstehen, was passiert da. Und ja, das macht mich dann vielleicht aus in diesem ganzen Zusammenspiel was dann da so.
Gibt es denn auch Ansätze, wo Sie sagen, das braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, um damit es in der Praxis funktionieren kann?
Ich dachte ursprünglich mal, das Auslesen von Mietverträgen ist so ein Thema. Ist es aber nicht. Beherrschen wir inzwischen, also wir Menschen, als wenn wir die KI benutzen, beherrschen Menschen inzwischen sehr gut. Ne? Mietverträge auslesen, die Informationen verarbeiten und damit weiterarbeiten. Das ist nicht mehr so ein Thema, was jetzt irgendwie uns jetzt noch auf Monate heraus fordern wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was uns im Moment herausfordert, ich erwähne es schon mal, ich glaube, wir haben so ein paar ethische Themen, die uns gesellschaftlich betreffen, wenn wir über KI nachdenken, die wir im Moment so schön ignorieren. Da gibt es die eine Fraktion, die irgendwie feiert, dass Amazon 17.000 Leute entlässt und sagt, endlich diese Effizienzgewinne. Und dann gibt es die andere Fraktion, die das verteufelt. Und ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen in so einen gesellschaftlichen Diskurs, in so eine Diskussion begeben, um abzustimmen, wie wollen wir mit den Effizienzgewinnen umgehen durch KI? Wie wollen wir das als Gesellschaft verarbeiten? Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Das wird deutlich länger dauern als das Lösen von Problemen mit KI. Weil da sind die Jungs so fix mit ihren Agenten jetzt unterwegs, also diese Agenten, die da programmiert werden. Ganze Heerscharen von Agenten werden auf ein Problem angesetzt, um es zu lösen. Die Rechenpower scheint im Moment fast unerschöpflich zu sein. Das ist sie natürlich nicht, aber das auf der Ecke gibt es gar nicht so viele Themen, die jetzt, sagen wir mal, in den nächsten 12 Monaten nicht gelöst werden können. Aber was macht's mit uns als Gesellschaft? Das ist ein Thema, das wird nicht in den nächsten 12 Monaten gelöst sein. Aber wir sollten eigentlich jetzt anfangen, morgen, heute, mit diesem Thema.
Absolut. Nur wer sich mit der Bedeutung von KI nicht nur im Hinblick auf Effizienzen, sondern gerade auch vor ethischen Hintergründen auseinandersetzt, kann die eigene KI so aufbauen, und das muss auch transparent im Unternehmen aufgezeigt werden, dass die KI einer gesunden Unternehmensentwicklung Rechnung trägt. Herr Wichner, ich danke Ihnen voll und ganz für den tiefen Einblick heute und bin gespannt, welche Tools und Erfahrungen Sie noch einsetzen und sammeln werden. Ich sage dann bis bald.
Vielen Dank auch Ihnen, hat mir viel Spaß gemacht.